SWR 2 Leben.
Ich habe mich schon immer als Mann identifiziert, auch wenn ich es halt sehr spät erst in Worte fassen konnte.
Nick ist transgender, geboren im Körper eines Mädchens. Doch dieser Körper ist ihm immer fremd gewesen.
Ich möchte mir manchmal immer noch das Fleisch von den Knochen reißen, weil ich es so widerlich finde, einfach an mir runterschauen zu müssen jeden Tag. Und deswegen möchte ich mich halt umwandeln, dass ich so glücklich leben kann.
Sich umwandeln, um glücklich leben zu können. Dabei werde ich Nick begleiten mit meiner Videokamera. Ich bin Reporter. Es ist der erste Tag der Dreharbeiten für eine Langzeitreportage. Viele weitere werden folgen. Am Ende wird Nick nicht mehr so sein wie zu Beginn. Und doch wird er derselbe bleiben.
Ich bin Nick, ich bin 16 Jahre alt und ich identifiziere mich als Transmann. Das heißt, dass ich mit einem biologisch weiblichen Geschlecht geboren worden bin, aber mich als Mann fühle.
Hi. Moin.
Wie geht's euch?
Mir geht's gut.
Ich treffe Nick am Theater. Er ist Teil eines jungen Ensembles. Es ist Sommer. Fast jedes Wochenende sind jetzt Proben. Ein Musical, Die drei Musketiere, soll 3 Monate später aufgeführt werden. Heute auf dem Programm Gesangsübungen und Fechtchoreografie.
Blippidi blappidi blippidi blappidi bla bla. Blippidi blappidi blippidi blappidi bla bla.
Ich habe immer schon sehr gerne gesungen. Ich war auch im Schulchor für mehrere Jahre. Und dann habe ich jetzt halt durch ein Musical den Weg gefunden, Theater und Gesang zu vereinen. Das ist was sehr Schönes.
Nick möchte Schauspieler werden. Sein Foto ist längst in einer Statistenkartei. Er ist vielleicht der zielstrebigste junge Mensch, den ich bis dato kennengelernt habe. Er arbeitet an seiner Karriere und er arbeitet an seinem Körper. Den will er verändern.
Ich habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, Hormone zu nehmen. Dann habe ich auch gemerkt, dass die Stimme schon deutlich tiefer geworden ist.
Nick ist schmächtig, sein Gesicht markant. Sein Haar trägt er kurz, es wellt sich rot schimmernd. Nichts deutet darauf hin, dass dieser hübsche Junge in einem Mädchenkörper steckt.
Als Kind habe ich nie Kleider angezogen, obwohl es meine Mutter immer von mir wollte. Ich habe mich unwohl gefühlt, wenn mich Leute bei dem Namen genannt haben. Und dann sucht man nach Gründen. Woran liegt das? Woran liegt es, dass ich mich nicht umziehen will vor anderen Leuten? Woran liegt es, dass ich es komisch finde, wenn ich alte Bilder von mir sehe oder sowas?
Bei den Fechtproben am Theater sind nur Jungs da. Sie üben die Kampfchoreografie. Hiebe, Ausweichen, Fallen, Rollen. Nick ist voll dabei, strahlt, schwitzt. Seine Augen sind wach, manchmal aber auch überwachend.
Bei Leuten, wenn ich weiß, dass ich irgendwie länger mit ihnen was machen möchte oder die mir besonders wichtig erscheinen, dann achte ich schon sehr stark darauf, nicht zu hoch zu sprechen, sondern eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen tiefer zu sprechen oder anders zu stehen, irgendwie eine männlichere Haltung einzunehmen oder auch breitbeiniger zu sitzen zum Beispiel. Dass ich mich noch wohlfühlen kann in der Situation, ohne Angst zu haben, dass jemand mich als Mädchen wahrnimmt.
Nick ist 20 Jahre jünger als ich. Aber immer wieder denke ich, ich habe noch nie so einen reifen Jugendlichen kennengelernt. Als 16-Jähriger hat er eine Entscheidung fürs Leben getroffen. In einem Monat will er sich umoperieren lassen, seinen Körper dem eines Mannes angleichen. Ein unumkehrbarer medizinischer Eingriff.
Ich bin mir sicher, dass ich mich als Frau niemals wohlfühlen könnte, sondern ich bin ein Mann und ich habe diesen sehr starken psychischen Druck aufgrund meines Körpers, den bestimmt nicht jeder hat, aber bei mir ist er unglaublich stark und ich glaube kaum, dass ich noch über 2 Jahre aushalten könnte, wenn ich jetzt weitermachen müsste. Und deswegen muss ich diese OP jetzt machen, für mich selbst, für mein eigenes Wohl, um halt ein Leben zu haben, was lebenswert ist. Das Bild mag ich wirklich sehr gerne von mir als Kind.
2. Drehtag. Ich treffe Nick zu Hause. Er sitzt in seinem Zimmer auf dem Bett. Auf dem Nachttisch steht eine kleine Regenbogenflagge. Nick blättert durch ein Poesiealbum. Ich filme ihn dabei und schaue über seine Schulter. Das Kind auf den Fotos sieht aus wie ein glücklicher kleiner Junge. Auf einem sitzt er oberkörperfrei vor der Spülmaschine und grinst. Auf dem nächsten tobt er in kurzer Hose auf dem Spielplatz.
Das ist halt auch wieder so ein Bild, wo ich mich ganz eindeutig halt auch als Jungen sehen kann. Und deswegen habe ich in meinem Kopf nicht das Problem, irgendwie umschalten zu müssen, dass ich damals noch wie ein Mädchen ausgesehen habe.
Seine Probleme beginnen, als er in die Pubertät kommt.
Ja, also auch gerade in der Familie habe ich halt gemerkt, als meine Brüste angefangen haben zu wachsen, dass halt meine Mutter das auch schön fand. Aber ich fand das ganz merkwürdig. Ich wollte ja auch irgendwie versuchen klarzumachen, dass ich das ganz komisch finde und ganz merkwürdig. Aber sie hat das dann eben auch nicht verstanden, warum ich es so schlimm fand. Das ist halt einfach schwierig, weil ich konnte nicht sagen, ich bin trans oder ich hatte überhaupt nicht das im Kopf, dass es sowas gibt. Und dann meine Mutter zu vermitteln, dass es eben irgendwas nicht stimmt, ist sehr schwierig.
Das Mädchen, das Nick früher war, geht auf die Suche nach sich selbst.
Ich habe gemerkt, als ich mehr in meine ganze LGBTQ-Gruppe reingekommen bin, also Lesbian, Gay, Bisexual und Trans, dass da Leute sind, die so in etwa dasselbe durchgemacht haben, was ich bisher durchgemacht habe. Aber bis ich dann wirklich sagen konnte oder mich halt überhaupt getraut habe zu sagen, ich bin trans, weil es ja doch ein sehr großer Schritt ist, auch zur Selbstfindung, dass man weiß, welches Geschlecht man ist, dass ich dann, ich glaube, bestimmt noch 2 Jahre gebraucht habe, bis ich es für mich klar hatte, dass es so ist. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da stand ich 2 oder 3 Stunden lang im Spiegel, im Bad und habe versucht, es laut auszusprechen. Ich bin trans und ich habe es wirklich stundenlang nicht geschafft, weil das für mich persönlich auch so ein großer Schritt war, dass ich das in Worte fassen konnte oder mir auch überhaupt erst eingestanden habe, dass es wirklich so ist.
Als Jugendlicher tastet Nick sich heran. Wer er ist, was er sein möchte.
Für mich war der erste Schritt, wo ich in mir drin gemerkt habe, ich bin trans und ich fühle mich wohler als Junge, war der Besuch beim Friseur, als ich meine Haare ganz, ganz kurz geschnitten habe. Und ein zweiter Schritt, der mir noch einfällt, der mir sehr, sehr wichtig war, war, dass ich mit 2 Freundinnen in der Stadt war und ich habe mich selbst nicht getraut, so einen Abbinder halt zu bestellen für die Brüste.
Ein Abbinder ist ein Unterhemd aus festem Stoff, das viele Transmänner tragen, um ihre Brüste flach zu drücken. Eng und schweißtreibend. Ein Preis, den Nick bereit ist zu zahlen für männliche Konturen.
Deswegen hat meine beste Freundin den für mich bestellt und mir den damals in der Stadt mitgebracht. Und dann sind wir in das nächste Geschäft reingelaufen und ich habe in der Umkleide halt das Ding angezogen. Und ich habe mich dann im Spiegel das erste Mal halt mit flacher Brust gesehen und ich glaube, dann bin ich wirklich heulend einfach rausgelaufen, weil ich tatsächlich den Menschen im Spiegel gesehen habe mit kurzen Haaren und einer flachen Brust, der ich gerne sein würde und der ich auch weiterhin sein möchte.
Zum Beispiel bei Allergien, haben Sie Heuschnupfen oder
sowas? Ja, sehr stark.
Sehr stark. Sehr starken Heuschnupfen. Ja. Dann haben wir das schon.
Eine Woche vor der OP. Nick muss in diesen Tagen noch viele Arztbesuche machen. Wir sind beim Hausarzt, morgens vor der Schule. Die Arzthelferin führt Nick in eine Kabine, verkabelt ihn für ein EKG.
Na, die Hand.
Und Nick, wie geht's dir gerade? So ein bisschen Vorgeschmack auf die OP, oder?
Ja, also ist gerade ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich jetzt langsam begreife, dass es nur noch eine Woche gut ist. Aber ich freue mich nur. Aber die ganze, also es nervt jetzt, dass ich zu den ganzen Ärzten nochmal rennen muss mit Blut abnehmen, EKG, nochmal Hormonvoruntersuchung und sowas. Aber ich weiß, dann habe ich es hinter mir.
Nick's OP in einer Woche wird 11 Stunden dauern. Die Chirurgen sollen ihm die Brüste entfernen und die Gebärmutter. Aus Gewebe und Haut seines Unterarms sollen sie einen künstlichen Penis formen. Aus der Vene die Harnröhre. Eingeleitet aber hat er seine Transformation mit Hormonen. Die nimmt er seit einem Jahr.
Das hat eben die Auswirkung, dass ich in den Stimmbruch gekommen bin. Das war natürlich erstmal sehr schön, weil ich da sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Es ist ein ganz anderes Körpergefühl. Ich habe keine so großen Ekel mehr für meinen Körper, sondern ich kann an mir runtersehen und sagen, es ist in Ordnung, so wie es ist. Es ist noch nicht gut, aber es ist in Ordnung. Und das machen halt die Hormone, dass ich ein bisschen an Brustgewebe abgenommen habe, dass ich halt eine sehr viel typische männliche Figur habe, fast keine Taille mehr, sondern eher jetzt so den typischen Bierbauch langsam ansetze.
Nach dem Arzttermin fahren wir zur Schule. Ich lerne Nicks beste Freunde kennen. Er hat Chemieunterricht, sein Leistungskurs. Die Schüler tragen Schutzbrillen, experimentieren mit Reagenzglas und Bunsenbrenner.
Wir machen jetzt Kaffee. Erst das Wasser und dann den Kaffee.
Nein, nein, der Kaffee ist da oben drin, in dem weißen
Guck,
Ding.
Was passiert ist, es ist verdampft und dann geht es hier hoch und dann setzt es dann
schon. Achtung, wir testen den Kühler an.
Mittlerweile weiß jeder hier, dass Nick trans ist.
Ja.
Das Vertrauen ist groß. Gegenüber der Klasse hat er sich sogar noch vor seinen Eltern geoutet. Tanja hat er sich als erstes anvertraut.
Das ist schon ewig vor seinem Outing gewesen. Da hatte er mal angesprochen, wenn er ein Junge wäre oder sich so fühlen würde, wem würde er es als erstes sagen? Und da war mir dann klar, dass es in die Richtung geht.
Jeldrik, sein Mitschüler und bester Freund.
Also man muss sich ja natürlich da nicht öffnen, aber ich denke, es hilft halt auch einem selbst, wenn man das halt, wenn das andere wissen und wenn man halt dann Hilfe hat und wenn alle damit offen umgehen können. Also besser, als wenn halt alle so hinterm Rücken darüber reden oder am Ende halt auch noch lästern.
Dass wir die ganze Zeit beide Seiten des Kühlers an den Wasserhahn angeschlossen haben.
Gut, wer solche Freunde hat, denke ich mir. Doch Nick hat es auch schon anders erlebt.
Wenn jemand gesagt hat, ja, wieso zieht sie sich jetzt halt irgendwelche Jungklamotten an oder wieso gehst du jetzt zu uns auf die Toilette oder so, kannst du nicht einfach irgendwie zu Hause gehen, wenn du schon nicht zu den Mädchen gehen möchtest oder sowas. Sowas gibt es und sowas ist immer unglaublich verletzend, auch wenn ich es nicht zeigen möchte, aber trotzdem drückt es immer noch mehr in diese Wunde rein, halt nicht dazu zu gehören.
Kaffee?
Nee, danke.
Danke, nein.
Danke.
Na, dann nicht.
Nachmittags sind wir bei Nick zu Hause. Kaffeezeit. Sein Vater ist Lehrer, seine Mutter arbeitet in der Verwaltung.
Ich habe mich zu meinen Eltern fast ganz zum Schluss geoutet, weil für mich das so die größte psychische Belastung war oder ich mir da am meisten Sorgen gemacht habe. Meine Eltern wissen fast schon immer, dass ich bi bin und das war nie ein Problem. Trotzdem hatte ich immer auch schon so das Gefühl, ob das macht nochmal einen riesen Unterschied, ob ich jetzt bi bin oder trans.
Ja, ganz lecker.
Seine Eltern haben dem Dreh bedingungslos zugestimmt, weil Nick es so wollte. Sie unterstützen ihn auf seinem Weg, aber sie kommen an ihre Grenzen. Vater Rainer.
Man merkt ja, wie viel entspannter das Kind jetzt ist im Umgang. Ne? Und, ja, das ist schon mein Kind. Ne? Ja. Aber vorher sehr verschlossener Mensch, der am Leben gekaut hat und jetzt eigentlich alles ganz positiv angeht und sich auch wahnsinnig entwickelt hat in der Zeit und alle sind hochzufrieden mit ihm und da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Das ist ja der beste Beweis sozusagen, dass es halt so ist, wie es ist. Aber die andere Sache ist mit so einer OP, da greift man ja in die körperliche Unversehrtheit sozusagen ein und bei so einem relativ jungen Menschen fühlt man sich natürlich auch in einer besonderen Weise irgendwie dafür verantwortlich, das mit verantworten zu können. Denn den Weitblick hätte ich mit 16 oder 17 nicht gehabt, zu sagen, ja, ich will jetzt meinen Körper verändern. Ja. Normalerweise lässt man sich vielleicht in dem Alter mal, wenn man mutig ist, ein Tattoo stechen.
Also die Hürde vorher war das Akzeptieren, das Umdenken, das aus meiner Tochter, dass es nie eine Tochter war, wie sich rausstellt, wie wir alle dachten. Das nächste war dann, dass man nichts sagen muss und das Personalpronomen eher. Das ist, aber das muss alles im Kopf stattfinden. Und dann geht der Rest auch. Aber jetzt geht es mir um die OP, um diesen riesen Eingriff, der da gemacht wird. Und es kann immer was schief gehen. Ich habe einfach Angst um mein Kind. Ich versuche, den Termin bis dahin
zu verdrängen.
Das
ist eine scheiß Taktik, muss ich mal sagen.
Ich komme sonst nicht über den Tag. Geht nicht. Also ich kann mich auch jetzt nicht schon verrückt machen. Das langt ja dann am Montag.
Natürlich habe ich das Gefühl, ich mute ihn damit was zu, weil er auch einfach sehr viel Stress für sie damit verbunden ist. Aber ich meine, das ist auch für mich nebensächlich und ich mache das ja nicht für meine Eltern. Und ich finde halt auch, bei sowas müssen sie selbst gucken, wie sie damit klarkommen.
Doch Nick weiß auch, wie gut er es mit seinen Eltern getroffen hat.
Trotz der Bedenken, die sie haben, ist das immer so, dass sie da hinten dran stehen. Und das weiß ich. Das fühlt sich gut an. Ich habe Sicherheit, ich habe Rückhalt und das ist was ich auch unbedingt nötig habe für diesen ganzen Weg.
Wir fahren Straßenbahn. Der Weg führt Nick an diesem Nachmittag noch zu seiner Therapeutin. Ein weiterer Pflichttermin kurz vor der OP. Und vorgeschrieben für jeden, der die Geschlechtsumwandlung will. Seit anderthalb Jahren ist Nick in Psychotherapie.
Bei diesen psychologischen Gutachten wird auf alles geachtet. Da wird nicht nur abgeklärt, ob man trans ist, sondern da wird in die Kindheit reingeforscht. Gab es damals schon sowas? Dann werden alle Äußerlichkeiten von einem begutachtet. Also in diesem Gutachten wird aufgeschrieben, fester Händedruck, männliche Sitzhaltung, männlicher Stand und so. Man muss sich für einen Tag, für diesen ganzen Tag, muss man sich erstmal richtig schön in die stereotypische männliche Rolle einfinden. Das ist natürlich was, was total belastend ist, weil kein Transmann ist mehr Stereotyp Mann oder möchte mehr Stereotyp Mann sein als nötig, sondern wir wollen alle wir selbst sein.
Eine Praxis in der Innenstadt. Helle, freundliche Altbauräume. In der Kinder- und Jugendtherapeutin Sabine Mauer hat Nick eine wichtige Bezugsperson gefunden.
Also an manchen Stellen könnte ich auf die Haare verzichten, wo ich jetzt welche habe, aber...
Da sag ich jetzt mal nichts.
Aber so grundlegend ist schon echt schön.
Also dass für Nick mit 16 jetzt schon die OP ansteht, das ist echt ungewöhnlich früh. Und das ist, glaube ich, einfach, weil er da sich so auch dahinter klemmt, aber auch die Unterstützung von zu Hause hat. Also die Haupthürde, finde ich, eigentlich ist, dass die Jugendlichen ja erstmal rauskriegen müssen, was ist eigentlich. Ja? Und dank des Internets kommen die da heutzutage viel früher drauf. Also ich sehe die schon meistens so mit... ja, 14, 15, 16, 17. Und dann ist aber entscheidend, ob die Unterstützung von zu Hause haben, weil all diese Maßnahmen eben auch von der Unterschrift der Eltern abhängen, solange die nicht 18 sind. Und wenn die Eltern dann nicht mitziehen, dann ist das rechtlich eben ganz, ganz schwierig alles. Ja.
Sabine Mauer betreut viele junge Transgender. Sie setzt sich seit Jahren für deren Entpathologisierung ein.
Und wenn ich natürlich vorher schon psychisch sehr belastet bin und vielleicht auch schon viele sehr schwierige Lebenserfahrungen verkraften musste und Eltern habe, die da gar nicht dahinter stehen und die Schule nimmt es nicht ernst, dass die natürlich noch viel belasteter sind und teilweise mit Depressionen reagieren. Ich habe viele, die auch soziale Ängste entwickeln. Wir sehen transidente Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten und die Forschung ist auch eindeutig leider auch mit deutlich erhöhter Selbstmord Neigung aus dieser Verzweiflung raus.
Mhm. Ja, also meine Mutter dreht schon am Rad seit zwei Wochen. Aber ja, das war mir auch klar.
Ein Zurück gibt es für Nick nach der Operation nicht mehr. Wenn die Gebärmutter entfernt ist, wird er nie mehr eigene Kinder haben können. Die Hormone wird er sein Leben lang weiternehmen müssen. Sie erhöhen sein Krebsrisiko. Und mancher entscheidet sich, zwischen den Geschlechtern zu leben. Für Nick aber ist das keine Option.
Ich muss mir mit 17 über Entscheidungen Gedanken machen, die die meisten mit 25 noch nicht wissen oder noch nicht mal drüber nachgedacht haben. Ich muss früh erwachsen werden und das ist in Ordnung, aber trotzdem wünsche ich mir manchmal auch, dass ich es manchmal einfach für, keine Ahnung, zwei Wochen vergessen könnte, dass ich trans bin und einfach genauso viel Scheiße anstellen kann wie jeder andere in meinem Alter.
Eine Woche später treffe ich Nick und seine Eltern wieder. Es ist der Tag vor seiner Operation. Noch vor dem Frühstück packt die Familie das Auto. Gleich fahren sie nach Potsdam. Dort ist eine der wenigen Kliniken, die die Geschlechtsumwandlung als eine Operation am Stück durchzieht.
Nick, das ist schwer, das kannst du dahin nicht hintun.
Doch.
Nein,
das hat ja sonst mischt dich nicht ein.
Doch,
nein.
Alle sind angespannt, Nerven flattern ein bisschen, aber ich glaube, wenn wir im Auto sitzen, wird es auch wieder besser.
Die Familie frühstückt und Nick sitzt einfach da, seine Großmutter ihm gegenüber.
Auch angespannt. Ja, ich bin angespannt, aber ich bin positiver Dinge und stelle mir einfach die OP nicht vor und dann ist es alles gut.
Aber das, was die OP bewirkt, sozusagen zum Zweck hat, das finden Sie, da kommen Sie mit klar, da stehen Sie dahinter, oder?
Ja, da stehe ich dahinter. Was mir nicht gefällt, ist halt, dass eine OP notwendig ist. Dieses Schnipsel da, das mag ich nicht.
Lass dich jetzt noch mal drücken.
Ja.
Nicht da einfach einsteigen, das geht nicht.
Ja, mach's gut. Oh, hab alles Glück der Welt.
Wir melden uns.
Ja.
Ja.
Da ist sogar ein schön im Dings, ne?
In Potsdam treffen wir uns wieder. Nicks Eltern haben eine Ferienwohnung in der Nähe der Klinik gemietet. Nick und seine Mutter setzen sich aufs Bett. Wir führen das letzte Interview vor der Operation. Und es wirkt so, als ob Nick derjenige ist, der für seine Mutter da ist.
Oh Gott, das dauert gar nicht mehr.
Mir sind nicht die Sorgen im Vordergrund, sondern das, was danach kommt. Und ich weiß, dass das danach kommt, das ist, was mein Lebensglück bedeutet und das, wofür ich jetzt jahrelang gekämpft habe.
Wir wissen ja, warum wir es machen, ne? Es ist trotzdem diese große Angst da. Aber ich stehe voll dahinter und ich hoffe, dass es so wird, wie Nick sich das wünscht. Oder wie wir uns alle das für ihn wünschen, ne? Wenn er sagt, sein Lebensglück hängt davon ab, dann soll das aber auch bitte schön funktionieren.
Ich begleite Nick und seine Eltern bis zur Klinik. Drinnen filmen darf ich nicht. Als letzte Szene drehe ich, wie die Familie gemeinsam hineingeht und sich die Tür hinter ihnen schließt. Jetzt ist auch mir mulmig. Was wohl in Nick vorgeht?
Ich habe da jetzt jahrelang drauf hingearbeitet, musste mir Wochen und Monate klar werden, was ich überhaupt möchte und dass ich es möchte. Und da gibt es einfach nicht die Option, dass ich irgendwie wieder zurückrudere oder es vielleicht auch mal bereuen könnte. Das ist einfach keine Option. Ich bin jetzt beim vierten Tag Post-OP in der Klinik. Nach der Operation.
Nick sagt das in die Kamera, die ich mitgegeben habe. Er filmt sich selbst, wie er im Krankenbett liegt. Um die Brust ist ein dicker Verband. Von seiner Mutter habe ich erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist. Aber Nick hat Schmerzen.
Ich bin noch ziemlich fertig. Aber es sieht alles mega gut aus. Ich habe jetzt beim Verbandswechsel kurz mal gelugt. Außerdem kann ich noch fühlen, dass alles total geschwollen ist und naja, die Brust ist total flach und ich kann mein Glück gar nicht fassen. Ich fühle mich müde, aber großartig und ich weiß jetzt, dass das der größte Schritt war, um mich wohlzufühlen, auch um mich selbst akzeptieren zu können.
Im Herbst sehe ich Nick wieder. Es ist Mitte September und noch warm. Nick ist braun gebrannt. Er war in den Sommerferien mit seinen Eltern in Frankreich am Meer.
So der erste Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, was für eine Erleichterung die ganze OP war, war beim Umziehen oder wo ich einfach abends alles von mir werfen konnte und ich einfach so ein ganz befreiendes Gefühl hatte, weil ich an mir runtergesehen habe. Ich habe einfach gesehen, ich habe eine flache Brust und das war so ein Gefühl, das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Die Leute sehen mich als jung und zwar nicht irgendwie als war mal ein Mädchen, sondern einfach nur als jung. Und das war so ein schönes Gefühl, was ich mir immer schon erträumt habe. Und dann das wirklich zu sehen und zu spüren, jetzt ist es soweit, war grandios.
Nicks Eltern wirken befreit.
Also ich hatte ja diese Vorstellung von vornherein eigentlich nicht, dass ich was verliere. Mir war das eigentlich klar, dass das der gleiche Mensch bleibt und dass ich quasi nur zunächst mal irgendwie die Hülle und die Rolle verändert, aber innen drin ist immer noch derselbe liebenswerte Mensch.
Ich hatte schon die Verlustangst, nur im Nachhinein sehe ich das so, dass wir eine unglückliche Tochter verloren haben und einen glücklichen Sohn gewonnen.
Allein, dass ich die Chance habe, auch so früh jetzt schon das zu haben und so mich am Ende zu befinden von meiner großen Reise, dann, das ist, ich kann es gar nicht sagen. Ich bin glücklich und ich kann das erste Mal seit gut 10 Jahren sagen, dass ich einfach glücklich bin.